Mit dem heutigen Sonntag geht die internationale Gebetswoche der Evangelischen Allianz zu Ende. Dieses Jahr stand sie unter dem Motto Einheit, Leben lernen. Am vergangenen Sonntag haben wir uns bewusst gemacht, wie wichtig diese Aufgabe ist, gerade auch für uns als Christen. Unsere Zeit ist zunehmend geprägt von Fliehkräften, die Menschen und ganze Völker auseinanderbringen. Suche Frieden und jage ihm nach. Diese Aufforderung der Jahreslosung ist zu kaum einer Zeit dringlicher gewesen als in unserer heutigen Zeit. Und das gilt nicht nur im politischen, zwischenstaatlichen Bereich, das gilt auch für uns als Christen in unserem Miteinander. Die Frage ist nur, wie können wir Einheit leben lernen? Was hilft uns dabei? Was ist der erste Schritt, den wir gehen können? Wir spüren ja manchmal nur zu gut, was für Emotionen und Gefühle uns steuern, wenn wir mit jemandem in Streit liegen oder in Streit geraten. Das fängt für manche beim Autofahren schon an. Da wird der andere Autofahrer auf der Straße plötzlich zum Hindernis, um nicht zu sagen zum Gegner, wenn der sich im Verkehr nicht so verhält, wie ich es erwartet habe. Mir fiel bei der Vorbereitung eine Situation ein, die nicht so ein richtiges Ruhmesblatt war für mich, wo ich emotional heftiger wurde im Auto. Ich war mit meiner Frau in Göttingen unterwegs und die Straßen nachmittags, es ging so Richtung Berufsverkehrsrückfahrtzeit, waren noch nicht ganz so voll, aber sie waren schon merklich voller und ich sah, dass die nächste Ampel noch grün war. Das konnte ich noch locker schaffen und ich musste dann nicht wertvolle Minuten vor einer roten Ampel verschwenden, wenn mein Vordermann auch endlich mal ein bisschen Gas gab. Der setzte auf einmal seinen Blinker nach links und zog hinüber Richtung Linksabbiegerspur. Klasse, dachte ich, bahnfrei für mich. Ich schaff's noch bei Grün und muss dann nicht vor der roten Ampel stehen. Was macht mein Vordermann? Er zieht halb nach links rüber und bleibt dann halb auf der Linksabbiegerspur, schön halb auf meiner Geradeausspur, weil die Linksabbieger vorn an der Ampel noch nicht wegkamen. Damit kam ich nicht mehr durch auf meiner Geradeausspur. Es reichte nicht aus, um sich da noch durchzuzwängen, weil ich rechts neben mir auch noch einen stehen hatte. Ich musste hinter ihm warten und die Emotionen fingen an, wärmer zu werden. Zieh endlich ganz auf die Abbiegespur rüber, du hast doch noch ein paar Meter zu deinem Vordermann, sagte ich halblaut und ich wurde immer unleidlicher. Jetzt hält der mich da auf, obwohl der nach vorne noch ein paar Meter Platz hat. Wo hat der seinen Führerschein her? Als er endlich ganz auf der Abbiegespur stand und ich fahren konnte, endlich, schaltete in dem Moment unsere Ampel auf Rot. Und weil er auf der Linksabbiegerspur bekam, bekam er als Linksabbieger jetzt grün und konnte fahren und ich stand vor der roten Ampel. Ich war sauer. Und ich habe einiges von mir gegeben, das ich jetzt hier vorne nicht wiederholen möchte. Ihr könnt gerne meine Frau fragen, sie hat keinen Maulkorb. Und meine Frau sagt auf einmal sehr bestimmt, was regst du dich hier eigentlich wegen dieser 2-3 Minuten auf, die wir jetzt hier warten? Vielleicht hat es einen Grund gehabt, warum er nicht weitergefahren ist. Und du führst dich hier auf, als ob die ganze Welt untergeht. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, sie hatte recht. Nach 2 Minuten wurde unsere Ampel tatsächlich wieder grün. Und es bedeutete doch nicht so einen riesigen, dramatischen Verlust, als ich da gerade inszeniert hatte. Aber in dem Moment glühten meine Emotionen. Der andere war mir im Weg mit seinem Verhalten. Der hätte doch auch anders fahren können. Ich hätte ihm gerne auch noch Nachhilfe gegeben. Und in der Gemeinde? Wie können wir Einheit leben lernen? Was hilft uns dabei? Was uns in den meisten Situationen nicht hilft, ist der erhobene Zeigefinger und die Moralkeule. Jetzt reiß dich mal am Riemen, halt mal deine Gefühle unter Kontrolle. So etwas im unpassenden Augenblick gesagt, kann die Emotionen dann noch mehr in Wallung bringen. Der Apostel Paulus hat einen anderen Weg, an den er die Christen in Ephesus erinnert. Und wir lesen noch einmal aus dem Brief, der in dieser Woche die Grundlage für die Gebetswoche gebildet hat, aus dem Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Epheserbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Da schreibt der Apostel Paulus: Auch ihr habt an diesem Leben, was von Gott kommt, teil. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt. Ihr habt euch jener Geistesmacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über die Welt ausübt. Sie wirkt noch jetzt in der Welt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlische Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden, die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade, und ihr empfangt sie allein durch den Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient. Denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ich vermute, dieser Abschnitt ist auf Anhieb beim ersten Hören oder Lesen nicht ganz einfach zu verstehen. Das liegt an dem Stil, den der Apostel Paulus manchmal in seinen Briefen an den Tag legt. Aber es liegt auch daran, dass wir uns im normalen Alltag mit seinen Anforderungen und Sorgen, mit seinen Problemen und Nöten dessen gar nicht immer bewusst sind, was Paulus uns hier in Erinnerung ruft. Er malt uns vor Augen, wo wir herkommen und wer wir heute sind. als Menschen, die Gnade erfahren haben. Die Gnade, Jesus kennenzulernen und uns ihm anvertrauen zu dürfen. Angesichts einer weit verbreiteten Unzufriedenheit in unserem Land berührt es mich immer wieder, wenn ich manchen älteren Menschen zuhöre, die das Elend des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit am eigenen Leib miterlebt haben, durchlitten haben, gerade in Großstädten. Die sagen oft, heute, selbst wenn etliches in unserem Land heute nicht optimal läuft, ich bin Gott so dankbar. Wenn ich mir überlege, woher wir kommen, alles war zerstört. Es gab kein Sozialamt, es gab kein Arbeitsamt, es gab keine Rentenversicherung. Wir hatten buchstäblich nichts zu essen, nur die zerrissenen Klamotten, die wir auf dem Leib trugen. Alles verloren. Und das durch die Schuld unseres eigenen Volkes. Wir haben den Krieg vom Zaun gebrochen. Es hat uns nur das getroffen, was wir verdient hatten, was wir über andere gebracht haben. Und heute, ich darf in einem Land leben, wo immer noch überwiegend geordnete Verhältnisse herrschen. Ich habe satt zu essen. Ich bin kein Millionär, aber ich kann mir vieles kaufen. Ich bin so dankbar für das, was ich heute haben darf. Wenn ich das mit damals vergleiche, nach dem Krieg, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Genau das, was diese Menschen empfinden und zum Ausdruck bringen, genau das malt der Apostel Paulus uns hier vor Augen. Wir waren tot in unseren Sünden, in unserer Trennung und Entfremdung von Gott. Was uns geleitet hat, waren unsere selbstsüchtigen Wünsche. Und wie oft haben wir erlebt, dass wir uns dabei gegenseitig im Weg standen. Wir wollten das haben, was der andere hatte. Wir waren neidisch auf ihn, eifersüchtig darauf, wenn er Anerkennung bekommen hat. Er stand unserem Ringen um Ansehen und Erfolg im Weg. Und dann hat Gott uns in seinem großen Erbarmen seine ganze Liebe geschenkt in Jesus. Er hat uns aus unserem Elend, aus diesen Kreisen um uns selbst herum und wir im Mittelpunkt und alles muss sich nach uns richten, er hat uns herausgeholt. Er hat uns in Jesus ein Leben geschenkt, von dem wir nicht einmal träumen konnten. Ein Leben in Gemeinschaft mit ihm. Wir dürfen Vater zu dem heiligen Gott sagen. Wir haben eine Hoffnungsperspektive für ein ewiges Leben mit unserem Vater im Himmel. In den kommenden Zeiten, so schreibt Paulus hier, in Zukunft wird das enthüllt werden. Jetzt können wir nur ahnen, was Gott alles für uns bereithält. Aber eines Tages wird er es sichtbar machen. Und warum hat Gott uns das alles in Jesus geschenkt? Aus Liebe, aus reiner Gnade. Verdient haben wir das nicht mit dem, wie wir uns ihm gegenüber benommen haben, ihm die kalte Schulter zugedreht, ihm in seiner eigenen Schöpfung den Stuhl vor die Tür gesetzt, weil wir meinten, wir können das ohne Gott ja alles viel besser regeln in dieser Welt. Wohin wir damit gekommen sind, zeigt unsere Welt in ganz bitterer Weise bis heute. Verdient hatten wir das als Volk nicht nach dem Zweiten Weltkrieg, dass andere Völker uns wieder geholfen haben, aufzubauen. Es ist reine Gnade, auch wenn wir uns heute manchmal etwas anders benehmen und glauben, wir haben uns das alles erarbeitet und selber verdient. Es ist Gott unbeschreiblich nahe gegangen, unser Elend zu sehen, in das wir uns hineinmanövriert hatten. Und in seiner Liebe hat er uns in Jesus ein neues Leben geschenkt. Wer an Jesus glaubt, wer die Taufe als Bestätigungssiegel empfangen hat, der darf wissen, in der Verbindung mit Jesus ist mir der Sieg über die Todesmacht geschenkt. Die Auferstehung Jesu von den Toten ist das Versprechen, dass auch ich auferstehen werde ins ewige Leben hinein. Dass ich meinen Platz in Gottes neuer Welt haben darf und darauf vertrauen darf. Und warum bekomme ich das alles? Paulus antwortet: Gott schenkt uns seine ganze Liebe aus Gnade. Vielleicht ist das ja sinnvoll, wenn ich mich mal in meiner freien Zeit hinsetze und ganz konkret aufschreibe, was hat Gott mir alles geschenkt? Mir ganz persönlich. Vergebung der Schuld, Annahme als sein Kind, einen unverlierbaren Wert als sein geliebtes Geschöpf, ewiges Leben, Hoffnung über den irdischen Tod hinaus, Glaubensgeschwister, die mich auf meinem Weg begleiten und so weiter und so fort. Bis hin zu den vielen materiellen Dingen, die mein Leben bereichern. Sind wir uns dessen immer bewusst? Mir war das in dem Moment vor der Ampel in Göttingen nicht bewusst, dass es ein Geschenk ist, dass ich so ein Auto fahren kann überhaupt. Dass ich bisher, wer weiß, wie oft bewahrt worden bin im Straßenverkehr. Ich sah mein Recht eingeschränkt. Was fällt dem ein, mich da aufzuhalten? Und weil uns das vermutlich nicht immer bewusst ist, deshalb erinnert der Apostel Paulus die Christen in Ephesus daran, was ihnen und uns in Jesus geschenkt ist. Und nun die Frage, was hat das nun mit Einheit Leben lernen zu tun, denn davon sind wir ja hergekommen. Die Antwort ist ganz einfach. Wem bewusst ist, ich bin ein beschenktes und zutiefst geliebtes Kind von meinem Vater im Himmel, der lebt anders und er geht anders mit seinen Mitmenschen um, als jemand, der sich wahrnimmt als einer, der zu kurz gekommen ist, der um Anerkennung, um Zuwendung kämpfen muss, der sich Liebe erarbeiten muss durch gute Taten, durch Wohlverhalten, der sich abrackern muss, um so viel wie möglich aus diesem kurzen Erdenleben rauszuholen, weil es ja leider so schnell zu Ende geht. Woher kommen die Streitigkeiten und Kämpfe zwischen euch, fragt Jakobus in seinem 4. Kapitel in seinem Brief. Der eine sieht sich im Handel als der ewig zu kurz gekommene und er jagt die Abgaben und Zölle rauf, um seinen Teil vom Kuchen zu schützen. Der andere reagiert mit der gleichen Retourkutsche, wie du mir, so ich dir. Und schon schaukelt sich die Situation auf. Zur Strafe kündige ich dieses Abkommen. Wir ziehen uns aus diesem Bündnis zurück, weil wir immer zu kurz gekommen sind. Man muss sich nur umschauen in der Welt. Russland, USA, China, Großbritannien, Italien, Europa. Es ist, als ob momentan in diesen Jahren vielen wie Schuppen von den Augen fällt, in Wirklichkeit sind wir immer, die ganzen Jahrzehnte, zu kurz gekommen. Und jetzt werden wir uns endlich mal holen, was uns zusteht. Woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten zwischen euch? Fragt Jakobus. Doch nur aus den Leidenschaften, den Begierden, die ständig in eurem Inneren toben. Ihr seid eifersüchtig, ihr versucht es mit Kampf und Gewalt, fährt Jakobus fort, als ob er in seinem Brief vor 2000 Jahren über unsere Zeit heute schreibt. Und in der Gemeinde? Meine Meinung ist nicht so gehört worden, wie es mir zusteht. Ich bekomme hier nicht die Anerkennung, die mir gebührt. Hier wurde eine Entscheidung getroffen, die meinen Vorstellungen zuwiderläuft. Ich ziehe mich zurück. Und am besten, ich kürze auch gleich ein wenig meine Zuwendung an die Gemeinde, damit die das gleich merken. Was ich hier alles geleistet habe, ist überhaupt noch gar nicht lobend genug erwähnt worden. Und so weiter und so weiter. Einheit leben lernen? Wem bewusst ist, ich bin ein beschenktes und geliebtes Kind von meinem Vater im Himmel, der lebt und er geht anders mit seinen Mitmenschen um, als jemand, der sich wahrnimmt als einer, der immer zu kurz gekommen ist. Und damit ist die Frage, wie siehst du dich ganz persönlich? Buchstabierst du immer wieder mal für dich ganz persönlich das durch, was der Apostel Paulus hier im Epheserbrief schreibt? Ich bin ein von meinem Vater im Himmel Beschenkter, aus lauter Liebe und Gnade. Und darum kann ich lernen, oder noch bescheidener gesagt, darum kann ich anfangen zu lernen, andere neben mir stehen zu lassen, auf sie zu hören, ihnen Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen. Alles, was ich bin und habe, ist doch Gnade. Gott beschenkt mich nicht, weil ich es mir erarbeitet habe, verdient habe, sondern weil er mich liebt, genauso wie er meinen Bruder und meine Schwester, meinen Mitchristen liebt, wie mich. Vater im Himmel, hilf uns, uns von deiner Großzügigkeit anstecken zu lassen, dass wir lernen können, einander zu sehen als mit Gnade Beschenkte. Und wenn ich in einer Auseinandersetzung vergessen habe, wer ich bin, dann zeig mir wieder neu, dass ich dein geliebtes Kind bin. Und mein Bruder, meine Schwester auch. Und wir so gemeinsam die Einheit besser leben lernen können, die uns in dir gegeben ist. Und dann schließt Paulus diesen Abschnitt aber doch, indem er auf einmal von guten Werken und Taten spricht. Müssen wir also am Ende dann, wenn uns alles geschenkt ist, doch etwas erarbeiten und Gott etwas zurückerstatten für seine Liebe, für seine Barmherzigkeit? Wenn wir die letzten Verse genau lesen, dann merken wir schnell, dass Paulus es so auf gar keinen Fall gemeint hat. Er schreibt, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, neu geschaffen, dass wir Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Gott hat schon unsere guten Taten geschaffen. Wir müssen sie nur noch Wirklichkeit werden lassen. Was Paulus hier meint, dafür ist, wer zu dieser Gemeinde gehört, der kann etwas anfangen mit dem Stichwort, dafür ist unser Klöntreff, denke ich, ein optimales Beispiel. Der hat mir geholfen zu verstehen, was Paulus hier schreibt. Die Idee zum Klöntreff entstand in der Vorbereitung für Pro Christ, was wir letztes Jahr hatten. Die Idee entstand im betenden Hören auf Gott, im Austausch und in den vorbereitenden Besprechungen. Ich bin überzeugt, dass es Gott war, der diese Idee damals in den Vorbereitungskreis hineingegeben hat. Er hatte das vorbereitet. Wie ich darauf komme, ganz simpel. Wir haben erlebt, dass wir in ziemlich kurzer Zeit von Gott Wege geebnet bekamen zu Räumlichkeiten, da wo wir heute sind. Wir hatten ursprünglich als Team nämlich ganz andere Räume im Blick und uns damit beschäftigt. Und diese Räume waren entweder zu teuer oder wir sagten, eigentlich sind sie nicht so günstig gelegen. Und dann geht auf einmal die Tür auf zu dem Laden, wo wir jetzt sind. Optimal gelegen in der Zone, wo freitags der Wochenmarkt stattfindet. Und dann hat Gott in den Vorgesprächen bei allen Beteiligten sehr rasch Einigkeit entstehen lassen mit Blick auf eine einvernehmliche Nutzung. Das hatte Gott offensichtlich alles schon vorgedacht und vorbereitet, als er diese Idee in den Vorbereitungskreis von Pro Christ hineingab. Unsere guten Taten. Und worum bestehen diese guten Taten jetzt ganz praktisch? Darin, dass wir Gott ein paar Stunden freitags zur Verfügung stellen, einmal, zweimal, dreimal im Monat, je nach unseren zeitlichen Möglichkeiten. Ich bin ein zutiefst Beschenkter, beschenkt mit Gottes Liebe, Vergebung, Zuwendung, Annahme, Segen. Und jetzt bringe ich mich ein und schenke anderen etwas davon weiter. In Gestalt einer Tasse Kaffee, eines offenen Ohrs, eines stillen Segensgebetes für einen Gast, in Form von Zuwendung, Zuhören. Damit Gottes Liebe und Menschenfreundlichkeit, die ich ja selber geschenkt bekommen habe, auch andere Menschen erreichen kann. Was Sie damit machen, das ist Ihre Sache. Aber dass Sie dieses Geschenk bekommen können, das ist unsere Aufgabe. Gott hat unsere guten Taten im Voraus vorbereitet, damit sie jetzt in unserem Leben Wirklichkeit werden, konkret werden. So ähnlich, wie wir das vorhin sehr praktisch erlebt haben mit den Karten aus dem Schatzkästchen. Ich bin beschenkt worden und ich kann es jemand anders weiterschenken. Und ich habe sogar hinterher, als ich meine verschenkt hatte, noch wieder eine zurückgeschenkt bekommen. Die von Gott gegebene Einheit leben lernen und uns miteinander von ihm gebrauchen lassen. Und die entscheidende Voraussetzung dafür ist meine Antwort auf diese eine Frage: Wer bin ich? Wer bin ich? ein von der Angst getriebener, immer zu kurz zu kommen und um alles kämpfen zu müssen? Oder ein mit vielen Guten beschenktes und zutiefst geliebtes Kind meines Vaters im Himmel? Wie siehst du dich?